Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Wenn bei Erkrankungen des Kniegelenks die Medikamente oder auch gelenkerhaltende Maßnahmen nicht mehr helfen, kann das Kniegelenk im letzten Schritt durch eine Prothese ersetzt werden. Dieser Eingriff ist heute durch computergestützte Planung und Robotereinsatz bei der Durchführung sehr viel präziser und schonender geworden. Darüber spreche ich heute mit Professor Patrick Weber. Er ist leitender Arzt der E-Com-Praxis für Orthopädie, Sportmedizin und Unfallchirurgie sowie der Hüft- und Knieendoprothetik der Athos-Klinik München. Herr Professor Weber, für welche Eingriffe kommt der Roboter eigentlich in Frage? Wird der zum Beispiel nur für Totalendoprothesen eingesetzt oder ist es auch bei Teilprothesen möglich?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Es ist so, dass der Makroroboter, den wir verwenden, sowohl für den Komplettgelenkersatz möglich ist, als auch für den Teilgelenkersatz. Das heißt, Komplettgelenkersatz ist, wenn wir die Oberfläche vom Oberschenkelknochen innen und außen sowie auch hinter der Kniescheibe ersetzen. Wir können aber mit dem Mako auch isoliert die Innenseite ersetzen oder isoliert die Außenseite ersetzen oder sogar hinter der Kniescheibe ersetzen. Und was dann vielleicht nochmal seltener erforderlich ist, es besteht sogar die Möglichkeit, kombiniert innen und hinter der Kniescheibe zu ersetzen. Für Wechseloperationen ist er aktuell noch nicht im Einsatz. Das ist noch Stand der Forschung.
Wie muss man sich denn die Arbeitsteilung vorstellen beim Einsetzen einer Knieprothese? Also was machen Sie und was übernimmt der Roboter?
Wenn ich das meinen Patienten erkläre, sage ich immer als erstes, ich sitze nicht im Homeoffice rein an einem Joystick am Computer. Es ist tatsächlich so, dass die Vorbereitung wichtig ist. Das heißt, wir machen eine Computertomographie vom Knie, aber auch vom angrenzenden Hüftgelenk und Sprunggelenk. Dann wird ein virtuelles Modell vom Kniegelenk erstellt und dann wird schon in der Vorbereitung die Prothese virtuell eingebaut. Dann beginnt meine Arbeit im Operationssaal und diese ist zunächst einmal absolut identisch wie bei einem Standardeinbau. Das heißt, wir machen die Lagerung des Patienten, machen normal den chirurgischen Zugang und stellen das Kniegelenk dar. Und wenn ich das Kniegelenk dargestellt habe, dann braucht man verschiedene Referenzierungen, damit das Knie auf dem OP-Tisch mit dem Modell übereinstimmt werden kann. Und wenn all diese Vorbereitungen getroffen sind, dann wird die Bandspannung aufgenommen und erst dann kommt eigentlich der Roboter zum Einsatz. Nachdem wir noch Feintuning gemacht haben, wird dieser Roboterarm ins OP-Feld reingeführt und der positioniert die Säge, in der ich sie festgelegt habe. Aber die Säge betätige ich dann nochmal selber, aber die wird quasi geführt vom Roboter. Und das ist die wichtige Arbeit des Roboters, aber dadurch ist meine Arbeit definitiv oder die Arbeit überhaupt des Chirurgen nicht geringer geworden.
Was sind denn die Vorteile des Robotereinsatzes? Wo ist dieser besonders hilfreich?
Wir haben in der Klinik, wo wir zur Verfügung stehen, das ist jetzt so, dass wir jeden Patienten mit dem Kniegelenkersatz mit dem Roboter einbauen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sagen, ach, nur bei verschiedenen Indikationen. Und der große Vorteil an dem Roboter, den wir benutzen, man muss sagen, Roboter ist nicht gleich Roboter, es gibt mittlerweile so 5 unterschiedliche Systeme, aber bei dem Roboter, den wir benutzen, ist, dass wir, wie gerade angesprochen, zum einen in der Computertomographie eine 3D-Planung machen können, aber die referenziert nur auf den Knochen. Damit ein künstlicher Kniegelenkersatz gut funktioniert, muss auch die Bandspannung stimmen. Und wir können in der Operation die Bandspannung aufnehmen und die dann auch korrelieren mit dem Modell, was wir im Vorfeld angefertigt haben und können dann halt beides integrieren. Und das ist im Endeffekt das, was man auch manuell macht, wenn man ein Knie standardmäßig einbaut. Aber wir nehmen hier die Bandspannung auf und planen die Schnitte, bevor wir sie durchgeführt haben. Und sonst ist es halt so, dass sie die Schnitte durchführen und dann schauen, ob die Bandspannung passt und dann entweder am Band oder am Knochen nochmal korrigieren, was definitiv auch gut funktioniert. Aber dieser Unterschied ist doch nochmal sehr entscheidend und führt dazu, dass man das Ganze nochmal etwas kontrollierter durchführen kann. Um es vielleicht nochmal auch einfach zu formulieren, ich sage häufig den Patienten, wenn sie jetzt nach Hause fahren, dann kommen sie nach Hause sicher mit dem Auto. Aber meistens schalten sie doch das Navigationsgerät ein, nicht weil sie nicht nach Hause fahren können, sondern weil es einfach nochmal eine gewisse, ja, Unterstützung ist und eine gewisse Absicherung ihrer Arbeit. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir uns mit dem Roboter leichter tun, die individuelle Anatomie des Patienten wieder aufzubauen. Wir haben über Jahrzehnte versucht, unabhängig davon, welches Bein der Patient vor der Operation, auch überhaupt von Natur aus als Jugendliche oder Jugendliche hatte, eine Knieprothese ganz gerade einzubauen. Sprich, Prothese in 90 Grad zum Unterschenkel und in 90 Grad zum Oberschenkel. Die Bandhülle des einzelnen Menschen ist aber vielleicht nicht dafür gebaut. Deshalb haben wir über die letzten Jahre gesehen, dass wenn wir beispielsweise 3 bis 4 Grad O-Bein belassen, dass die Prothesen teilweise besser funktionieren, weil ja auch die Bandhülle dazu passt. Bei dem X-Bein sind wir da deutlich zurückhaltend. Aber bei dem O-Bein sehen wir, dass ein Effekt da ist. Jetzt ist es aber so, dass das Rekonstruieren von 90 Grad im Vergleich zur Unterschenkel- oder Oberschenkelachse relativ gut mit dem Auge einzuschätzen ist. Wenn wir jetzt aber 3 oder 4 oder vielleicht sogar bis zu 5 Grad Restdeformität belassen wollen, ist das mit dem Auge extrem schwer einzuschätzen. Und wenn wir es jetzt vielleicht gut meinen, ein richtig gutes Knie einbauen wollen, sagen wir, lassen 4, 5 Grad Restdeformität. Unser Auge täuscht uns aber. Wir haben auf einmal 8 Grad Restdeformität, dann funktioniert das wahrscheinlich schlechter, als wenn wir es klassisch mit 0 Grad eingebaut haben. Und hier hilft uns der Roboter auch nochmal, der hochpräzise arbeitet. Wenn wir sagen, wir wollen 4 Grad Restdeformität belassen, dann kann es vielleicht sein, dass 1 Grad nicht stimmt und dann sind es 5 Grad. Das funktioniert aber trotzdem noch immer sehr gut. Das heißt, wir sehen den Roboter, der uns sehr doch nochmal unterstützt beim Belassen dieser Restdeformitäten, beim individuell angepassten Einbau des Kniegelenks.
Wie genau sichert denn der Roboter Ihre Arbeit? Also was genau kann er besser?
Es ist tatsächlich so, dass wir dieses Kniemodell ja schon vor der Operation in 3D anfertigen lassen. Und dann in der Operation wird auf den Oberschenkelknochen wie auch auf den Unterschenkelknochen eine Referenz aufgebracht. Die hat so Sensoren und die werden von einer Infrarotkamera gesehen. Und dann wird das Kniegelenk durchbewegt und dann werden 40 Punkte sowohl auf der Oberfläche vom Oberschenkelknochen als auch auf der Oberfläche vom Unterschenkelknochen wieder mit einem Sensor aufgenommen. Und dadurch, dass der Roboter genau das Modell kennt, sieht er, ob das korreliert, ob das passend ist. Und nur wenn die Präzision unter einem halben Millimeter ist, kann man auch weiterarbeiten. Und das heißt, die Schnitte, die dann gemacht werden nachher, sind extrem präzise. Und da gibt es mittlerweile auch viele Studien, die nachweisen, dass wenn wir händisch operieren, sind wir in einem Korridor von ± 3 Grad, den wir anpeilen, in circa 3/4 der Fälle. Und beim Roboter sind das über 95% und die Abweichung ist im Durchschnitt tatsächlich unter 1 Grad. Es gibt sie auch noch, aber sie ist deutlich geringer. Es ist also im Endeffekt nicht so, dass der Roboter die Operation selber durchführt, aber es ist ein Instrument, was dem Chirurg hilft, sicher, präziser zu arbeiten. Auch da Beispiel aus der alltäglichen Praxis. Ich sage meinen Patienten immer, ich bin sehr sorgfältig auf meine Operation vorbereitet, aber auch ein Operateur kann man einen schlechteren Tag haben. Den hat eigentlich eine Maschine nicht oder man merkt halt, wenn sie ausfällt, klar.
Das Stichwort Merken leitet schon zu meiner nächsten Frage über. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, die Operationen Roboter unterstützt sind sehr präzise, sehr schonend. Was merken denn die Patientinnen und Patienten davon? Also spüren die hinterher einen Unterschied, ob sie Roboter unterstützt operiert wurden oder nicht?
In der Erfahrung, die wir haben, sehen wir das schon in den Tagen nach der Operation oder auch später. Das ist aber natürlich immer, wenn man ein neues Verfahren hat, dann denkt man ja auch, das muss auch besser werden. Das heißt, da ist vielleicht auch irgendwie ein gewisser suggestiver Effekt, sowohl auf Patientenseite wie auch auf Arztseite da. Und deshalb, wenn man jetzt doch mal in die Studien reinschaut, wo man natürlich auch nicht immer ganz den Patienten und dem Arzt halt verstecken kann, wie er operiert wurde, vielleicht in Nachuntersuchung teilweise, sieht man schon, dass in den ersten Tagen die Patienten interessant etwas weniger Schmerzen haben. Und es gibt hier zwei Hypothesen. Die eine Hypothese ist, dass die Säge, die durch den Roboterarm geführt wird, die kennt nicht nur den Winkel, in der sie sägen soll, sondern sie weiß auch ganz genau, wo der Knochen zu Ende ist. Und wenn ich mit der Säge versuche, noch weiter zu drücken, und ich bin bereits hinten am Rande des Knochens, dann geht es nicht, die blockiert. Wenn ich aber händisch operiere, dann säge ich immer, bis ich keinen Widerstand mehr merke. Und dann kann es aber sein, dass ich mit dem Sägeblatt minimal in die Weichteile komme. Wahrscheinlich ist das zum einen, dass diese kleineren Weichteilverletzungen geringer sind. Das hat man auch mal quantifiziert und sieht das auch. Gut, da kann man jetzt sagen, das ist ein Effekt für die ersten Tage, der ist angenehm, aber nicht so entscheidend. Ein zweiter Effekt, und der ist deutlich schwieriger nachzuweisen, ist, dass dieses Gelenk eben präzise dreidimensional balanciert ist. Das heißt, es ist nicht nur, wenn ich das Gelenk von vorne anschaue, dass es dann in der Seitabweichung nach innen und nach außen gleich stabil ist, sondern auch, wenn ich in Beugung gehe, dass es auch da gut ausbalanciert ist. Und das ist mit dem Roboter nochmal präziser durchzuführen. Und dadurch ist der subjektive Effekt, den wir sehen, wahrscheinlich auch in den Studien zu quantifizieren, aber schwierig. Man sieht immer nur marginale Unterschiede. Was man aber tatsächlich, wenn man nochmal in die Evidenz geht, sieht, ist, dass nach 6 Jahren beim Teilgelenkersatz die Anzahl der Patienten, die nochmal nachoperiert werden mussten, bei knapp über 6% liegt, wenn sie händisch operiert wurden, und bei 4%, wenn sie robotisch operiert wurden. Das sind jetzt Daten aus dem australischen Register, die uns doch tatsächlich da eine Tendenz zeigen, die wir bei dem Totalgelenkersatz noch nicht zu sehen, liegt wahrscheinlich aber auch daran, also da sind es 2,5 versus 2%, und das ist doch nicht quantifizierbar, liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass die Teilgelenkersätze zwar meistens besser funktionieren, aber die Anzahl an Patienten, die wir nachoperieren, auch etwas höher ist. Und da ist dann einfacher, einen Unterschied zu bemerken.
Dauern denn eigentlich Operationen, die robotergestützt durchgeführt werden, länger?
Also es ist tatsächlich so, dass wir eine etwas längere OP-Zeit haben und die beim Komplettgelenkersatz so bei circa 10 Minuten liegt. Beim Teilgelenkersatz, also das, wenn wir nur innen oder außen ersetzen, ist die Operationszeit nicht relevant länger. Vielleicht 2, 3, 4 Minuten, aber da ist es kein relevanter Unterschied mehr.
Sie haben vorhin ja schon gesagt, dass nach jetzigem Stand noch keine Wechsel-OPs mit dem Roboter möglich sind. Wo sehen Sie denn weitere Einsatzbereiche, beziehungsweise welche Operationen lassen sich jetzt schon sehr gut roboterunterstützt durchführen?
Also wenn wir jetzt nochmal rein auf meinen Bereich gehen, ich mache hier viel Hüft- und Knieendoprothetik, ist es auch so, dass man tatsächlich im Hüftbereich den Roboter auch bereits anwenden kann. Hier ist es so, das ist schon deutlich aufwendiger. Da ist doch eine etwas längere Operationszeit. Und ich sehe den Nutzen da so bedingt. Es ist halt so, dass unsere künstlichen Hüftgelenke doch wirklich sehr gut funktionieren. Wir haben 97% zufriedene oder sehr zufriedene Patienten. Und das ist im Kniebereich nicht so gut. Zusätzlich ist es so, dass wir, wenn wir eine Hüfte operieren, gerade in Rückenlage auch mit Röntgen sehr gut kontrollieren können, ob unsere Hüfte präzise sitzt, ob die Beinlänge und auch Abstände zwischen Becken und Oberschenkelknochen gut rekonstruiert wurden, so dass ich hier den Bedarf weniger sehe. Es wird mit dem System, was wir haben, wahrscheinlich in Zukunft auch die Möglichkeiten geben, Wechseloperationen durchzuführen, aber das ist im Moment noch definitiv nicht der Fall. Es wäre vielleicht auch interessant, Umstellungsoperationen am Knie oder kniegelenksnah zu machen, aber das ist laut Firmen technisch sehr aufwendig und im Moment leider noch nicht in der Pipeline.
Wie sieht es denn mit der Kostenübernahme aus? Also genehmigen die Krankenkassen robotische Eingriffe, die ja bestimmt teurer sind, ohne Probleme?
Also es ist ja so, dass im deutschen Krankenhaussystem die Klinik für die Diagnose beispielsweise Arthrose des Kniegelenks und Einbau einer künstlichen Kniegelenkes eine festgelegte Summe bekommt. Diese Summe, die berechnet sich aus dem Bedarf, also es wird bis auf den Cent runtergerechnet, angefangen mit dem Implantat, dem Gehalt des Personals, aber auch Betten und Essen und Renovierung und alles Mögliche. Und da ist es so, egal ob sie robotisch assistiert oder nicht robotisch assistiert implantieren, kriegt das Krankenhaus dasselbe Geld. Und entsprechend ist es also im Moment so, dass es das Krankenhaus eine Investition macht, wenn es denkt, ich finde das sinnvoll und das hilft dem Patienten, dadurch erhöht es meine Qualität. Aber letztendlich ist es trotzdem erstmal eine wirtschaftliche Investition, die sich leider in Deutschland bisher noch nicht so weit ausgebreitet hat, weil diese Fallpauschalen, die die Krankenhäuser bekommen, doch immer relativ gering sind. Somit die Krankenkasse spielt eigentlich keine Rolle, weil die setzt sich ganz fest auf den Standpunkt, sie braucht nicht zusätzlich zu bezahlen. Und letztendlich ist es so, dass die Kosten im Moment beim Krankenhausträger liegen.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Professor Weber.
Ja, sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.